ich gehe jetzt in eine Filmakademie oder sonst irgendwas. Das will ich doch gar nicht. Ich will doch meine YouTube-Videos machen. Damit begeistere ich doch keinen. Ja? Also wenn ich jetzt sage, Leute, lasst uns effizienter sein, hört sich erstmal nach Sparen an.
Was sind denn eure Ziele für dieses Jahr?
Es klingt komisch, aber unser Ziel ist Spaß.
Gibt es denn so Zwischenziele, die man stecken kann aus deiner Perspektive, um, ich sag mal, zu sehen, ob man in die richtige Richtung unterwegs ist? Weil es ist natürlich so eine Sache zu sagen, ja, mach mal 3 Jahre und nicht jeder macht 3 Jahre etwas und hat dann Erfolg. Also das heißt, ne, muss man schon in die richtige Richtung laufen. Gibt es irgendwie für dich Zwischenziele, die man stecken kann, wenn man startet, um irgendwie auch nach vielleicht nicht 5 Videos, aber zumindest irgendwie nach 2, 3 Monaten schon mal zu sehen, sind wir eigentlich so gerade in die richtige Richtung unterwegs?
Ja, na klar. Es ist so, dass aus meiner Erfahrung ist es so, die ersten 6 Monate sind Zahlen völlig egal. Bei den ersten 6 Monaten ist es erst einmal, dass die Firmen sich angleichen oder dass man auch als Influencer meinetwegen sich mit der Firma und dass man näher zusammenkommt und dass man merkt, wie funktioniert das eigentlich? Wir noch nicht erstmal YouTube, sondern wie funktionieren wir miteinander, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wie funktionieren die Videos? Wie produzieren wir das, dass wir die Prozesse einschleifen, machen und tun? Währenddessen geht es natürlich auch live und wir lernen dabei. Aber ich habe von vornherein auch meinem Partner damals gesagt, oder mein Auftraggeber in dem Fall, du merkst schon, dass ich Partner sage und nicht Auftraggeber, ja. Also weil wir so partnerschaftlich zusammen sind. Ich habe gesagt, in den ersten 6 Monaten, völlig egal, wir machen erst einmal. Und nach 6 Monaten haben wir gemerkt, das hat sich eingeschliffen, wir hatten so Standardprozesse und haben gesehen, natürlich langsam oder stetig steigen die Zuschauer. Das war aber nicht so, dass das erste Video jetzt sofort 50.000 Views hatte. Das hat dann halt mal 2.000 oder mal 3.000, was schon nicht schlecht ist, aber erst einmal nicht so viele Views gehabt. Und währenddessen haben wir immer weiter gelernt. Und man muss ganz klar sagen, in den ersten 1,5 Jahren hatten wir vielleicht 15.000 Abonnenten. Da waren wir schon 1,5 Jahre auf der Reise und haben nach und nach immer mehr, sagen wir, Dominosteine umgeworfen. Und man kennt das ja, der Dominostein wird immer größer und der Hebel wird immer größer. Und irgendwann kam dann so eine Explosion, dass wir gesagt haben, okay, wir haben halt 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Abonnenten im Monat halt erreicht, weil wir auf einmal gemerkt haben, welche Hebel gut wirklich funktionieren. Das klingt so manipulativ. Ich sage eher, welche Videos gut funktionieren. Ja? Mhm. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Und man kann eigentlich von niemandem und keiner Firma erwarten, ja, auch keinem Berater, dass er ein Rezept hat, morgen wirst du mit deiner Firma riesengroß und viral. Das funktioniert einfach nicht. Also das ist meine Erfahrung. Man kann das im gewissen Maße, natürlich mit Wissen und mit Erfahrung kann man das beschleunigen. Aber es ist eigentlich kaum möglich, sofort so super erfolgreich zu werden, außer mal einen riesen Push von außen. Und wir haben von vornherein gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht hingehen und sagen, ich bin jetzt der Sebastian und ich lasse mich jetzt hier, da kommt Montana Black und dann kommt noch ein Kai Pflaume und dann kommen die alle vorbei. Die kann man ja kaufen, ja. Und dann auf einmal kriegt man ganz viel Reichweiten-Push und dann wird das schon funktionieren. Das war von Anfang an nicht das Thema. Und wir haben auch die ersten 2 Jahre kein Mediabudget gehabt. Es gab kein externes Mediabudget. Das haben wir auch ganz bewusst gesagt, weil wir gesagt haben, wir wollen organisch wachsen. Wir wollen schauen, dass wir organisch da reinkommen. Mhm.
Ja, also es ist sicherlich beeindruckendes Vertrauen der Marke in die Zukunft. Und ich glaube schon, dass es Zwischenschritte gibt, ne, die du machen kannst, um das zu messen, also um dich anzunähern. Das können ja kleine Schritte sein, ne? Aber eben 15.000 Subscriber, hast du jetzt gesagt, ne, ist super wenig, aber in der Nische, in der ihr seid, ist es schon eine ganze Menge. Ja. Und das war vor 6 Jahren oder vor 5 Jahren dann. Gab es ja auch noch nicht so viele Brands. Da war irgendwie Yamtamtam und Coke TV mit so, weiß nicht, Yamtamtam damals 200.000 und Coke TV mit 300.000. Irgendwie die größten Brand-Channel in Deutschland. Also sind ja schon Zahlen, von denen andere Baumärkte zu dem Zeitpunkt sicherlich noch sehr, sehr neidisch darauf schauen konnten, gerade eben das organisch zu erreichen. Und das sind ja Indikatoren, die ihr habt, um früher zu sehen, dass es funktioniert. Ne? Also ich glaube, wenn ihr jetzt irgendwie nach 1,5 Jahren irgendwie mit 1.000 Abos da gestanden hättet und jedes Video hätte 15 Aufrufe gemacht,
klar,
dann hätte wahrscheinlich mal jemand gesagt, sag mal, Leute, verbrennen wir hier nicht gerade einfach sehr viel Geld?
Ja, klar. Nee, ich wollte eben, ich habe ja relativ Erfahrung mit Brands, die auf mich zukommen und sagen, kannst du nicht was wie GoTools nochmal machen? Ja, das ist eine sehr, sehr häufige Frage, die ich bekomme. Und ich sage in der Regel nein. Dass ich das mitmache. Ja, und das Wichtigste ist aber, dass die Erwartung ist, es muss super schnell gehen. Und das ist eben nicht so. Wir haben von Anfang an ganz klar, Wir haben Standardfolienslide, auch das typische PowerPoint-Thema, ja, was wir uns immer noch manchmal hin und her schicken. Am Anfang monatlich, inzwischen machen wir es vierteljährlich, dass wir gesagt haben, okay, wo stehen die Zahlen, dass ich das mal aufbereitet habe? Wie ist das Abonnentenwachstum im Prozent? Wie viel Watchtime haben wir? Wie ist das die Steigerung der Watchtime? Das machen wir natürlich vom ersten Tag an, ohne Frage. Mhm. Und experimentieren damit rum. Und das ist natürlich Meilenstein, die man sich setzen kann, ja. Und ohne Frage wäre es so, wenn wir nach einem Jahr nur 1000 Abonnenten gehabt hätten, hätten wir es auch gelassen am Ende des Tages. Wobei ich mich auch gefragt hätte, warum finde ich diesen Hebel nicht?
Ja, genau, ja, das verstehe ich. Was sind denn eure Ziele für dieses Jahr? Oder für die nächsten 12 Monate oder wie auch immer?
Es klingt komisch, aber unser Ziel ist Spaß. Das klingt wirklich sehr merkwürdig.
Für die Marke. Aber,
ja, nein, das meine ich aber ernst. Für die Marke ist es auch Spaß, weil wir haben letztes Jahr gemerkt, dass wir zu schnell gelaufen sind. Das heißt, wir haben uns zu viel vorgenommen, waren alle sehr stark am Hasseln, also sowohl wir als auch auf der GoTools-Seite. Und wir haben gemerkt, wir haben nicht komplett den Spaß verloren, aber es wurde zu viel. Und dieses Jahr wollen wir über zwei Themen, über Effizienz und Fokussierung, mehr wieder den einzelnen Spaß an den einzelnen Videos zurückholen. Oder in einzelnen Aktionen zurückholen. Wir haben ganz bewusst gesagt, dass wir manche Sachen eben nicht mehr machen, dass wir manche Sachen ein bisschen runterfahren, aber dafür wieder mit noch mehr Spaß an den einzelnen Videos und an der Vorbereitung arbeiten können. Deswegen, ich könnte jetzt auch sagen, Fokus und Effizienz, aber die Folge daraus ist für uns Spaß. Ja? Deswegen, ich weiß, du möchtest Zahlen hören, so und so viel Wachstum und so weiter und so fort, aber das ist für uns dieses Jahr ganz klar, dieses Jahr ist Wachstum für uns nicht das Hauptthema. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Natürlich ist es so, dass wir sagen, okay, wir wollen dieses Jahr auch wieder so 20-30% wachsen. So das Klassische, was man halt gern so macht. Was wir auch erreichen werden, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber wir erreichen das auf eine andere Art und Weise letztes Jahr.
Und was heißt wachsen? Also heißt das auf Subscriber, auf Views, auf Engagement, auf welche Metriken bezieht ihr das oder auf alle?
Wir gar nicht. Also Abonnenten ist uns völlig egal. Also es ist eine schöne Zahl immer für Presse und für die Zuschauer oder für manche Partner auch. Aber bei uns ist es rein, wie viel Views und wie viel Watchtime. Wir wollen nur in diesen zwei Zahlen wollen wachsen. Also wir wollen mehr Views und mehr Watchtime und dann passt das schon.
Und wie viel Prozent der Views und Watchtime bei euch sind organisch und paid heute? Weil du hattest vorhin gesagt, ihr habt die ersten 2 Jahre kein paid, kein Media eingesetzt. Das lässt ja den Umkehrschluss zu, dass ihr es inzwischen schon macht.
Wir sind bei rund 95% organisch. Also es ist sehr, sehr wenig. Und nicht organisch sind manche Themen, wo wir was ausprobieren wollen, um das mal bestimmten anderen Zuschauern mal zu zeigen, dann ist was paid. Oder manchmal sind das Sale-Kampagnen. Aber so das ganz normale Content, unsere Werkzeugvergleiche, ist, also da würde ich sogar sagen, 97-98% eigentlich alles organisch.
Ja, vermutlich genau umgekehrt von den meisten anderen Brand-Channeln.
Absolut, genau. Aber das war der Punkt, das war für mich auch etwas. Ich habe von Anfang an gesagt, lass uns doch den Weg genau anders gehen. Lass uns nicht sagen, ich produziere ein Video für meinetwegen 100 Euro und schmeiße da 1000 Euro Budget oben nochmal drauf oder 10.000, sondern lass uns doch mal ein Video für meinetwegen 2, 3, 4, 500 Euro meinetwegen produzieren, also mehr Budget in das Video reintun und mehr Grips in das Video reintun. Und dafür das Media-Budget runternehmen. Und am Ende des Tages habe ich gesagt, der Use Case wird auf jeden Fall hinkommen, wenn wir dem Zuschauer Mehrwert geben. Weil die meisten Brand-Channels einfach sich so markenfokussiert sind auf die Marke. Und ich habe immer gesagt, lass uns Videos machen und dann wird der Erfolg automatisch kommen, wenn wir ihnen in jedem Video immer Mehrwert geben. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, in jedem Video geht es halt nicht darum, ein bestimmtes Werkzeug, was jetzt verkauft werden soll, irgendwie die Kamera zu halten, sondern jedes Werkzeug, was ich dort in der Hand habe und den Leuten präsentiere, mache ich, weil es einen Grund hat, weil es jetzt gerade interessant sein könnte für denjenigen oder weil es wichtig ist oder weil es etwas, weil ich sage, du musst zum Beispiel dieses Sägeblatt nehmen anstatt das, weil dann hast du einen Vorteil für dich. Und das ist etwas, was wir von Anfang an gemacht haben. Das war auch etwas, wo wir uns angenähert haben, weil am Anfang war es eher, lass mal Werbung machen für etwas, zu, dass ich gesagt habe, nee, lass uns Mehrwert geben und dadurch wird das schon funktionieren.
Ich glaube, dass das ein super wichtiger Baustein ist für jetzt egal welchen Erfolg auf YouTube, egal ob als Marke oder als Creator, ne, aus Nutzersicht zu denken. Also was ist der Grund für den Nutzer, das Video zu schauen? Ich glaube, weil du sagtest, ne, auch bei anderen Brand-Channels ist es oft, oft nicht so. Ich nehme das auch so wahr. Ich glaube aber, dass es auch natürlich Marken gibt, für die das dankenswerter oder leichter ist. Also du hattest gesagt, es gibt Werkzeugfans. Es gibt halt andere Bereiche, andere Marken, die diesen Luxus nicht haben, dass ihre Produktkategorie Fans hat. Also, ne, jetzt wenn du ein Energieanbieter bist oder eine Bank oder wie auch immer, dann ist einfach, ne, so die Größe an Fans, die es in deiner Produktkategorie gibt, sehr begrenzt. Und in anderen Bereichen wie Gaming, Handwerken und so weiter, oder vielleicht, ich glaube auch im Bereich Kochen und Food kann es das mehr geben, dass du so aus dem Low-Interest-Bereich reinkommst in tatsächlich irgendwie in so einen Fandom-Bereich. Und ich glaube, das ist dann viel, viel einfacher für eine Marke auch, da tatsächlich nicht nur einen Mehrwert zu geben, sondern einen Mehrwert, der stark mit dem Produkt zusammenhängt, weil das ist ja euer Vorteil, ne? Ihr seid wahnsinnig produktfokussiert. Nur der Vorteil ist, es ist nicht euer Produkt im Sinne von nicht Go-Tools, eure Marke, sondern es ist die Produkte, und die Produkte, an denen interessieren sich die Leute tatsächlich. Es ist ein bisschen wie bei Gaming, ne? Also wo die Leute an den Spielen ja faktisch Interesse haben. Und ja, in deinem Gaming-Channel kannst du über Spiele reden, weil deswegen sind die Leute da. Die Leute sind nicht da, um irgendwie nur allgemeinen Unterhaltungskram zu hören. Und ich glaube, das ist so ein Struggle, den viele Marken dann eben haben, dass die aus dem Bereich kommen, ich keine Ahnung, ich verkaufe Joghurt, und die Leute interessieren sich halt nicht für Joghurt und oder Cola, ne? So Coke TV früher. So, ich muss halt einen anderen Grund finden, aus dem die Leute gucken, und der hat plötzlich gar nichts mehr mit mir zu tun. Und dann diese Brücke zu schlagen, dass es nicht cringe ist, dass ich meine Produkte dann irgendwie reinbringe, ist dann halt plötzlich kann eine größere Herausforderung sein.
Das stimmt, aber nein, aber es ist nicht unmöglich. Ich glaube, dass
Na klar.
jede Brand die Möglichkeit hat, einen YouTube-Kanal zu machen. Also würde für jede Brand gehen. Man sieht ja, dass wenn man um die Ecke denkt, geht das immer. Wenn man zum Beispiel, unser Modell würde genauso für Verivox funktionieren. Verivox kann ja Versicherungen vergleichen, Strom, sonst irgendwas, keine Ahnung. Oder Clark könnte das machen, so als Beispiel. Man kann es aber auch so machen, wie ihr es mit der Kleinanzeigen-WG gemacht habt, dass ihr sagt, okay, Kleinanzeigen, schwieriges Thema, lass uns was drumherum bauen und trotzdem ein Brand-Channel aufbauen, der für die Marke funktioniert. Das geht immer. Man muss wirklich nur im Zweifel mal um die Ecke denken. Und ich glaube, dass es immer jemanden gibt, der sich dafür interessiert.
Ich mag es, dass du gnadenloser als ich bist, was andere angeht. Jetzt habe ich versucht, so den Olive Branch, den Olivenzweig zu reichen, aber du hast natürlich absolut recht. Also ich glaube auch, dass es geht. Ich glaube, dass es aber für auch für Marketingverantwortliche oft einfach sehr viel schwerer auch intern zu erklären ist, ne? Also wieso sie sich so weit vom Produkt lösen und warum, ne? Also was hat das mit eBay Kleinanzeigen zu tun? Ist nicht ohne Grund immer wieder ein Kommentar unter den Videos gewesen.
Ja.
Und das ist natürlich intern genau das Gleiche, ne? Dass eine Marke sich auch fragt, ja, was hat das jetzt mit uns zu tun? Und viele Marken denken ja sehr über ihre Produkte und weniger über ihre Werte oder das, wofür sie stehen. Und von
Ja.
daher ist das, glaube ich, es ist auf eine Art eine sehr zeitgemäße Art, Werbung zu machen, weil immer mehr Marken sich ja auch anfangen zu definieren über Werte und Ideale und weniger über Produkte, weil die Produkte in der Regel halt tatsächlich einfach recht austauschbar sind. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, viele der alten Garde sich da noch mit etwas schwer tun, nicht die Schweinebauchwerbung zu machen und zu sagen, 99 Cent, nur heute.
Ohne Frage. Man muss aber auch sagen, also ich an meiner Stelle oder wir beide können natürlich sehr laissez-faire dahergehen und sagen, naja, das wird ja immer gehen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt einen Brand-Channel für Mercedes machen, ist nicht so einfach. Weil da ist jedes Wort, jede Kleinigkeit, das hat ja sofort so einen riesenrechtlichen Impact, hier und da und jedes. Und kann ich mich jetzt wenn ich das jetzt wäre, die Figur, können sich alle auf mich einigen. Das sind super viele Dinge, das ist auch nicht einfach. Aber je kleiner eine Marke ist, umso höher ist die Chance, das zu tun. Und je höher ist wiederum die Chance, zu wachsen und damit super erfolgreich zu werden. Das heißt, gerade so mittlere und kleine Marken, für die ist es viel leichter, dass viel weniger die mitreden, viel weniger auch was schon zu bedenken ist. Und da würde ich sagen, go for it, ja, mach es. Weil da steckt so viel Chance drin, das ist einfach Wahnsinn.
Du kannst damit diese Heritage auch aufbauen, diese dieses Markenuniversum, von dem du gerade bei jetzt einer Marke wie Mercedes gesprochen hast, ne, die für Menschen ja auch wahnsinnig emotional schon aufgeladen ist über Jahrzehnte der Werbung und Jahrzehnte der Kommunikation, ne, verbinden wir alle irgendwie was damit. Jeder sicherlich was anderes. Einige sicherlich was anderes, aber man hat sofort irgendwie, vielleicht ist Aston Martin ein besseres Beispiel jetzt für so eine Heritage-Marke, wo alle irgendwie an das Gleiche denken wahrscheinlich.
Ja.
Aber ich habe gerade bei Prime Video diese 007-Serie gesehen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal reingeschaut hast, deswegen bin ich jetzt geprimed quasi. Diese Heritage kannst du über YouTube natürlich auch aufbauen als kleinere Marke, ne? Und es gibt ja viele Beispiele und YouTuber sind ja ein Beispiel dafür, wie Menschen, ne, oder Einzelunternehmer nenne ich es jetzt mal, es schaffen, Marken aufzubauen und auch dieses Mysterium sozusagen um sich selbst zu schaffen. Also mir fällt gerade kein besseres Wort ein, ne, als so eben dieses Universum um sich herum zu schaffen, das bestimmte Werte, bestimmtes Mindset, bestimmtes Lebensgefühl sozusagen vereint. Das, was große Marken wie eben Mercedes über Jahrzehnte TV-Werbung und Radiospots und so weiter geschaffen haben, das auf viel, viel effizientere Art und Weise zu schaffen. Und deswegen, ja, es ist total, also für uns jetzt als Agentur natürlich eine spannende Herausforderung, eine große Marke in dieses Universum zu führen, zu übersetzen und zu schauen, wie können wir die Marke interpretieren und dieses Universum, das die Marke außerhalb von YouTube geschaffen hat, zu übersetzen und zusammenzuführen mit dem, was für diese Marke auf YouTube schon existiert. Also Thermomix war so ein Beispiel. Es gab unendlich viel Content zu Thermomix auf YouTube. Der war nur sehr, sehr weit weg von dem, wie die Marke sich gerne sehen würde. Also von der Wertigkeit, von dem, ne, Ease of Use oder ne, dieser Gelinggarantie der Leichtigkeit und was auch immer, ne, diesem Lebensgefühl, das die Marke gerne damit hätte. Ne, weil letztendlich Nutzerinnen losgegangen sind und einfach Videos gedreht haben in ihrer nicht beleuchteten Küche und auch in der Regel nicht so geredet haben, wie die Marke vielleicht, ne, gerne irgendwie und so weiter, ne? Und da ist es dann so die Herausforderung, dieses Markenuniversum zusammenzuführen und das nicht irgendwie, ne, konfliktmäßig jetzt dagegen zu gehen und gleichzeitig irgendwie trotzdem die Marke da erlebbarer zu machen. Aber du hast total recht. Aus Markenperspektive, also wenn ich mal mich rausnehme und sage, das ist für mich spannender, ist ja dieses Aufbauen auch etwas, das Marken da total gut gelingen kann. Und deswegen glaube ich, sehr, 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 sehr spannend und von vielen Marken ja noch nicht genutzt wird. Ein paar Marken, finde ich, auch großen Marken gelingt das. Also wenn wir jetzt im Baumarkt-Space bleiben, ne, Obi zum Beispiel mit diesem sehr jugendlich daherkommenden, ich glaube, Hey Obi oder Mach mal mit Obi Kanal. Mach mal mit Obi ist es, ne? Ja, machen wir mit Obi. Der ne, auf eine sehr, sehr frische, junge Art und Weise sicherlich einen großen Teil auch so der Kernzielgruppe. Also wenn ich durch den Obi gehe bei uns in zu Hause, dann sage ich mal so, begegnen mir da jetzt nicht diese Art von Menschen, die von diesem YouTube-Kanal sicherlich angesprochen werden. Und deswegen ein sehr mutiger Schritt, finde ich, und der dann eben neue Zielgruppen erschließt oder den Versuch macht, die Marke auch zu differenzieren vom Wettbewerb. Aber eben gerade auch der Aufbau von neuen Marken ist ein sehr spannender Aspekt. Du hast ja selber auch jetzt nicht nur das YouTube-Business, sondern sehr, sehr viele andere Unternehmungen, sage ich mal, die du machst. Du hast den Schritt, vorhin hast erzählt, ne, du hast den Schritt aus dem Anstellungsverhältnis, aus dem Managerleben sozusagen rein in diese YouTube-Selbstständigkeit gemacht. Warst du zu dem Zeitpunkt, war das deine einzige Selbstständigkeit oder hattest du parallel schon irgendwie andere Sachen ausprobiert?
Als ich rausgegangen bin, habe ich noch nichts anderes ausprobiert, habe aber dort neben YouTube gleich was Zweites gestartet, weil mir YouTube zu wenig war. Das klingt jetzt komisch, sure. aber es war mir einfach zu wenig, weil ich wollte mehrere Sachen ausprobieren. Und ich habe das Thema E-Commerce für mich entdeckt, habe dort Online-Shops gebaut, beziehungsweise auch betrieben und mache das bis heute. Hab mich da so ein bisschen reingenördet quasi, weil ich es einfach spannend finde, beide Aspekte sich anzuschauen. Also einmal, ich sag mal, das Backend, der Shop, und auf der anderen Seite das Marketing-Thema. Und das war damals für mich relativ getrennt. Ich habe eine Werkstatt gemacht und ich habe meine Shops gehabt, die waren nie zusammen. Und ich habe irgendwann gesagt, Mensch, ich möchte mal was machen, was da auch näher zusammen ist. Und deswegen habe ich auch GoTools mit sehr viel Energie gemacht und sehr viel guter Laune gemacht, weil ich dort sehr nah an beiden Themen drin bin, weil ich kenne natürlich, ich kenne jeden bei Gotos, ich kenne quasi den Shop, habe ich quasi einmal durchprogrammiert und wieder zurück. Also habe ich nicht wirklich, aber du weißt, was ich meine. Ja, man ist ja super nah dran. Und deswegen habe ich aber damals schon E-Commerce gemacht und noch ein paar andere Sachen, einfach weil es Spaß gemacht hat, weil einfach, es klingt komisch, aber einfach nur YouTube war mir zu wenig, weil ich wollte ausprobieren. Also mir ging es auch immer nur um Ausprobieren. Es ging jetzt nicht darum, jetzt irgendwie reich zu werden oder so, sondern ich wollte einfach sehen, funktioniert das, kann man das mal machen, was ist denn hier und da. Und das war, ist interessant, was man heutzutage um den ganzen Globus machen kann, ohne eigentlich von zu Hause wegzugehen.
Total. Hast du, warum hast du nie das, was du für GoTools gemacht hast, für einen deiner Shops gemacht? Oder gibt es da draußen YouTube-Kanäle, bei denen du zwar nicht Gesicht bist, aber die das Gleiche für deine eigenen Shops machen?
Ich habe da immer wieder drüber nachgedacht, aber da meine Shops mehrheitlich in den USA sind, ist es so, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, ich gehe aber über den klassischen Weg, ich selbst bin Influencer, ich mag das Wort zwar bis heute nicht, aber ich bin ja Influencer. Und ich habe mir dann Influencer-Marketing mit diesen Shops halt zusammen gemacht. Das heißt, ich habe da so 3 bis 10 Influencer, die sich um diesen Shop kümmern, beziehungsweise um die Produkte kümmern, die auch testen, ausprobieren, auch teilweise kritisch damit umgehen und dann über einen ähnlichen Weg wie GoTools gehe, nur nicht über den eigenen Brand-Channel, sondern über die einzelnen Kanäle, die das immer wieder mal benutzen. Aber eben nicht so, wie es klassisch ist, so nach dem Motto, ich kaufe den mal für ein Video und halte das hin, sondern auch da versuche ich langfristige Partnerschaften zu haben von Enthusiasten, die mit meinen Produkten interagieren.
Okay, ja. Verstehe.
Und das war im Grunde war es für mich aber ein Risikothema, weil ich habe gedacht, boah, kann ich mir das leisten? Ja, und ich hätte das mir nicht leisten können. So eine Content-Produktion. Das war nämlich das auch das andere Thema.
Verstehe. Also das heißt, es war sozusagen von der Skalierung her nicht in der Größenordnung, wo du sagst, okay, ich kann jetzt diese YouTube-Maschinerie sozusagen anschmeißen. Hast du ein Gefühl dafür, wie groß ein Unternehmen sein muss, damit es diese YouTube-Maschinerie nutzen kann?
Das ist schwer zu sagen. Also wenn du, das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt, glaube ich, sehr mit Zahlen um mich werfen. Also wenn du ein Unternehmen bist, was nicht eigentlich mehrere Millionen Umsatz macht, kannst du das eigentlich vergessen. Außer du hast halt, ich sage mal, jemanden in deiner Belegschaft, der unwahrscheinlich viel Herzblut hat, da reingeht und den du vielleicht auch am Unternehmenserfolg oder sogar an der Unternehmung beteiligst. Weil das ist ein Riesenthema, dass du natürlich, ich meine, wenn du diesen Mitarbeiter verlierst, dann hast du ein echtes Problem. Dann ist das Knowledge weg und dann hast du das Gesicht weg. Also musst du irgendwas tun. Das heißt also, du kannst drüber nachdenken, ob du so mit kleineren Schritten dort diesen Weg auch gehst, wenn du eine kleinere Firma bist. Und wenn du Inhaber bist, macht es natürlich noch viel mehr Sinn, das zu tun. Aber wenn du sagst so, okay, ich möchte jetzt mal richtig durchstarten und möchte richtig loslegen, dann kostet das auch einfach Geld. Und die meisten unterschätzen das, weil es gibt natürlich auch andere Firmen, die immer wieder Leute, die bei mir anfragen und sagen, wie hat das funktioniert und so weiter. Und wenn ich dann sage, ja, also von Tag 1 waren das schon so 2 Mitarbeiter und nach 2 Jahren waren das dann 5, dann was? 5?
Ja, klar.
Vollzeit? Okay. Mhm. Und das ist halt schon eine Ansage. Und das muss man sich auch erstmal leisten können.
Ja, klar. Ich glaube, das ist tatsächlich, also wie du sagst, idealerweise bringt man irgendwie selbst ein Gen mit und kann irgendwie das übernehmen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch viel Zeit, die da reinfließt. Ne? Also selbst wenn du nur in Anführungsstrichen einen Podcast machst, wie wir das jetzt machen, kostet das ja trotzdem Zeit.
Ja.
Und du hast ja, wie gesagt, die Online-Shops, du hast mit deine Produktionsfirma, die sich um GoTools und um euren Kanal kümmert. Und du hast Studios gebaut oder ein Studio, also du nennst es Studio 5, aber es sind ja faktisch, wie viele Studios?
Lass mich gerade durchziehen. Wir sind jetzt gerade bei 6. Ich habe ein neues, das kennst du noch gar nicht, oder 2 neue, die kennst du noch gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, als wir da waren, waren es 4, glaube ich.
Ja. Und das 7. ist jetzt gerade im Bau, das Podcast-Studio. Da kann ich demnächst vielleicht in meinem Podcast-Studio sitzen. Also Studio 5 ist ja relativ groß. Wir haben um die 2000 Quadratmeter, deutlich über 1300 Quadratmeter Studiofläche. Wir haben auch Lagerfläche und Büros und all so ein Zeugs. Und haben immer noch Platz, um auszubauen. Und Studio 5 hab ich damals gegründet eigentlich als, wir machen mal ein, oder gedacht als, ich gehe da auch mit Helden der Werkstatt rein und ich gehe da auch mit Gotos rein und mal gucken, ob wir vielleicht so die Hälfte, so ein bisschen umgeguckt, vielleicht brauchen wir die Hälfte, aber mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen. Ja? Und jetzt ist es 2,5 Jahre später und wir sind eigentlich dauerausgelastet mit uns selber, haben inzwischen relativ regelmäßig Anfragen von außen, dass auch mal der ein oder andere hier filmt, aber es ist häufig schwierig, das unter einen Hut zu bekommen, weil wir so viel produzieren, nur für unsere Kanäle.
Das ist ja auch das Ding, ne? Ich glaube, dass eine YouTube-Produktion oder eine Content-Produktion ist ja nicht vergleichbar mit einer Werbeproduktion oder mit einer Spielfilmproduktion, wo du dann irgendwie mal 30 Drehtage hast oder bei einer Werbefilmproduktion mal vielleicht 5 Drehtage oder sowas, wenn es hochkommt. Und das ist es dann, ne? Und dann kann man das alles irgendwie ganz gut kombinieren, sondern du hast ja eigentlich eine konstante Produktion. Und ich sage jetzt mal so, von dem, was ich gesehen habe, würde ich jetzt mal behaupten, ohne dir zu nahe treten zu wollen, dass ihr auch nicht auf Effizienz die Nutzbarkeit der Studios ausgelegt habt. Ja. Sondern ja auch, also ich meine, ihr habt ein Haus in ein Studio reingebaut. Das ist jetzt nicht die effizienteste Nutzung des Platzes, den ich mir vorstellen kann.
Das ist jetzt gemein ausgedrückt, stimmt aber.
Also mit dem Platz, den ihr habt, das ist eigentlich das, was ich damit sagen will, könntet ihr, glaube ich, viel, viel mehr da reinpressen. Ja. Aber die Frage ist ja, warum? Ne? Und also müsst ihr nicht. Ihr habt das Ganze es ist öffentlich, wo das ist, also in Magdeburg verortet. Ja, manche YouTuber sind ja geheimnisvoll, was ihren Wohnort angeht. Ich wollte jetzt nicht euch doxen hier live on Cam. Ihr seid ja also mit Magdeburg jetzt irgendwie so raus aus dem Zentrum. Denkst du denn, es gäbe, oder anders gesagt, ich frage das anders, der YouTube-Space in Deutschland, den gibt es ja nicht mehr. Und der hatte ja auch immer in Deutschland ein Problem. Also der Grund, vielleicht einmal zum Kontext für die Zuhörerinnen und Zuschauer, der Grund, warum es den YouTube-Space in Berlin nicht mehr gibt, ist, dass es einfach keinen YouTube-Space weltweit mehr gibt. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig davon, hatte der YouTube-Space in Berlin oder in Deutschland, glaube ich, immer eine Herausforderung, die auf Basis der deutschen wie Deutschland strukturiert ist. Wenn ich jetzt irgendwie England nehme oder ich nehme Frankreich, dann habe ich sehr, sehr klare Metropolen mit Paris und London, die ein gigantisches Einzugsgebiet haben und die faktisch das Zentrum der Medienindustrie in dem jeweiligen Land sind. In Amerika ist es mit L.A. und mit New York, ne, hast du zumindest an beiden Seiten irgendwie so klare Pole. Da ist logisch, dass du das Ding nicht nach Boston setzt, sondern das setzt du nach New York. Und die Strecken sind im Zweifelsfall auch so, dass jemand aus Boston auch mal nach New York fährt, weil Amerika. Aber in Deutschland haben wir eigentlich wie so ein anders als die Spinnennetze sozusagen, die andere Länder haben, haben wir eigentlich ein wirklich eher so ein Fischernetz, also so eine Verteilung mit vielen Knotenpunkten und jemand aus München würde nie auf die Idee kommen, irgendwie die 4 Stunden nach Berlin zu fahren oder selbst wir aus Hamburg, die wirklich einen Katzensprung von Berlin entfernt sind, setzen sich nicht in den Zug und fahren mal eben in den YouTube-Space nach Berlin, auch wenn das dann eigentlich faktisch früher auch nur 1,75 Stunden waren oder sowas. Das brauchen Leute innerhalb von Berlin ja schon von einem Ende zum anderen. Und ich glaube, dass das irgendwie von Anfang an noch so ein bisschen ein Problem am Standort Deutschland ist, wenn man irgendwie so eine Studiofläche plant. Worauf ich hinaus will, ist, ne, also ist am Horizont noch ein Studio 5 offen für andere oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich euer Ding?
Es gibt sogar 2 verschiedene Antworten drauf. Erstmal grundsätzlich, Studio 5 ist offen für andere. Und ich wenn coole andere Leute kommen und wir uns erstmal logisch, also von der Produktionszeit und so weiter einig werden, habe ich da total Lust drauf, weil man kann voneinander lernen und das muss auch nicht unbedingt jemand sein, der heute schon 5 Millionen Abonnenten hat, weil ich finde dieses voneinander Lernen super spannend, weil das ist etwas, was der YouTube-Space eben auch hatte. Da sind kleinere, mittlere, größere YouTuber reingegangen und man hat sich ohne dieses, ja, wie viele Abonnenten hast denn du, wie viele Abonnenten hast denn du, sondern das ist immer auch so ein Thema, wir wissen das alle, ja, aber man ist so ins Reden gekommen und hat voneinander gelernt. Das fand ich cool, das fand ich auch enorm cool am YouTube-Space. Aber das Zweite, was ich am YouTube-Space interessant fand, oder Zweite und Dritte waren auch erstens natürlich nochmal die Events, ja, oder zweitens war die Events. Und ich möchte auch ausprobieren, ob man hier vielleicht auch YouTuber-Events macht. In der also von mir organisiert, wo einfach nach dem Motto, wer Lust hat, kommt vorbei, wir machen einfach nur auch keine, es geht ja auch nicht um fancy, sondern lass uns einfach Erfahrungen austauschen. Wir kommen zusammen, machen abends irgendwie Party, ein bisschen hier, will ich mal ausprobieren. Habe ich irgendwie Lust drauf, weil als einer wenigen YouTuber habe ich die Fläche und kann es einfach machen. Und das dritte Thema, was ich bei den, was ich sogar am meisten sehe, ist etwas, was mit am meisten fehlt, ist der, und was wir beide haben ja gemeinsam in der Vergangenheit mit NextUp, ist das Thema Lernen. Mhm. Die häufigste Anfrage, die ich hier bei Studio 5 bekomme, ist nicht, kann ich bei dir produzieren? Die häufigste Anfrage, die ich bekomme, ist, wie macht man YouTube? Also wie kann man Reichweite aufbauen? Wie produziert man ein Video? Wie kombiniert man YouTube und TikTok und Instagram? Wie sind Produktionsmethoden? Wie setzt man Licht? Wie macht man Storytelling? Ja. Wie ist eine Hook? Und so weiter und so fort.
Ja. Finde ich total nachvollziehbar, weil der YouTube-Space hat ja dieses Wissensvermittlungsding auch total gut übernommen. Ne? Also ich habe immer gedacht, als ich den YouTube-Space damals kennengelernt habe, da war ich schon ein paar Jahre raus aus der Filmschool, so wow, ey, alle die Sachen, die ich in der Uni gelernt habe, die gibt's hier for free für, ne, irgendwie mit anderen Creatoren viel, viel näher an der Praxis. Was für ein wahnsinnig gutes Angebot, um eben sich weiterzubilden im Bereich, ja, Filmschaffende letztendlich, ne, in allen Bereichen. Also wir hatten Ton-Workshops, Kamera-Workshops, Licht. Gut, die Licht-Workshops waren immer kacke, aber kann ja auch in Deutschland kaum einer Licht setzen, vernünftig außerhalb der Werbeindustrie. Und Schweiger mit seinen Filmen. Also das Fernsehen ist da jetzt ja nicht gerade bekannt fürs gute Lichtsetzen. Also von daher, okay, ich streich das. Ich fange immer an, so aggressive Aussagen zu machen. Das sollte ich vielleicht mal abgewöhnen. Aber also nicht jeder kann scheiße Licht setzen, sondern im Fernsehen ist, das Fernsehen ist jetzt nicht bekannt dafür, gutes Licht zu setzen. Das ist vielleicht die richtige Formulierung.
Ja, aber selbst der Lichtworkshop, den der YouTube-Space angeboten hat, den fand ich gut, weil, was konnte ich denn vorher? Ich konnte es ja vorher wesentlich schlechter als hinterher und ich hatte dort die technischen Möglichkeiten, bin da hingegangen und da waren Leute, ja, die das zumindest grob konnten. Und erstmal ganz im Ernst, das Hauptthema ist ja, der YouTuber ist ja jemand, der erstmal gar keine Ahnung hat. Der kommt ja meistens aus einer Fachlichkeit. Das heißt, ich bin so ein Autotyp, ich bin ein Gartentyp oder ich bin jemand, der gern kocht oder was auch immer. Und auf einmal muss ich hier so eine Kamera halten im Zweifel, muss ich irgendwie so ein Handy oder ein Licht und was ist denn hier los und so. Und da hilft mir ja keiner. Und dann bei YouTube vorbeizugehen, war eine viel niedrige Hürde, als zu sagen, ich gehe jetzt in eine Filmakademie oder sonst irgendwas. Da will ich doch gar nicht. Ich will meine YouTube-Videos machen. Ja,
ja, klar.
Und genau das ist eine Sache, dafür möchte ich mich dieses Jahr öffnen, um zu sagen, ich möchte Workshops anbieten, dass YouTuber oder angehende YouTuber oder so, ich sag mal, Kreative, die zu uns vorbeikommen können und das mit uns zusammen erleben. Weil wir machen jetzt zum Beispiel mit ganz merkwürdigen Sachen, wir gehen jetzt zu der IHK und bringen bei der IHK den Leuten bei. Aber da sind zum Beispiel, die sind auch moderner, als man denkt. Die IHK hat gesagt, okay, meine neuen Tischlermeister. Die neuen Tischlermeister, die eigentlich müssen die doch auch Social Media können. Die müssen sich da heutzutage ja auch präsentieren. Die brauchen eine Webseite, okay, aber Webseiten, ja. Die brauchen aber auch eigentlich einen Social-Media-Auftritt, weil die Leute googeln inzwischen den Tischler und sagen, okay, was macht denn der sonst noch so? Und möchten den erfahren, ja? Und damit hast du einen Wettbewerbsvorteil. Und selbst das ist so niedrigschwellig, aber das ist schon ein Thema. Und das Ganze machen wir auch mit Schülern und auch mit YouTubern haben wir das auch schon gemacht, mit kleineren. Und das wollen wir viel intensiver machen.
Ja, finde ich sehr, sehr cool mit der Weiterbildung. Und ich glaube, da so eine Lücke zu schließen, die der YouTube-Space hinterlassen hat, ist echt cool. Und
Du kamst ja vorhin aber über das Thema Standort. Natürlich ist das Thema, also in Deutschland gibt es eigentlich für Kreative so drei Standorte. Das ist eigentlich ja nur Berlin, das ganze Thema Köln und so alles, was so drumherum ist. Und ein Stück weit auch noch ein bisschen Hamburg.
Hamburg für die Werbung und die Verlage. Du hast Köln für das Fernsehen und ich hätte jetzt gesagt München für Film.
Ja.
Aber Berlin natürlich auch, das stimmt.
Aber wenn wir uns angucken, wo kommen die meisten YouTuber her, dann siehst du so Hotspots, ja. Auf dem ganzen Gebiet, ohne Frage, aber die Hotspots sind schon mit diese drei Orte.
Das stimmt.
Und es war überhaupt nicht clever, einen der größten YouTube-Spaces in Deutschland, in Magdeburg zu machen. Das ist völlig klar. Aber ich wollte das hier in Magdeburg, weil ich mag die Stadt so gerne. Und am Ende des Tages wäre es für mich aber nicht möglich gewesen, dasselbe wie hier in München, in Hamburg oder in Berlin aufzumachen, weil es ist einfach nicht leistbar. Ja? Ich bin hier mitten in der Stadt, habe riesen viel Fläche. Du weißt ja, wie es hier aussieht, wie schön. Und das ist einfach, das kannst du selber aus Erfahrung sagen, das ist in Hamburg schwierig in der Größenordnung.
Ja, klar.
Und das sind dann ganz andere Budgets auf einmal. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich bin hier in der Reichweite. Ich bin in zwei Stunden bin ich in Dresden. In einer und einer Viertelstunde bin ich in Leipzig. In Hamburg bin ich in 2 Stunden. In Berlin bin ich deutlich unter 2 Stunden. Und selbst, sag mal, Hannover, und dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja? Aber ich habe eigentlich ein relativ großes Einzugsgebiet im 2-Stunden-Radius und da kommen auch durchaus mal Leute hier vorbei. Aber es ist nicht mein Kernthema. Ich habe gesagt, die Leute, die auf jeden Fall sagen, sie wollen, die würden auch aus München kommen. Ja? Dann ist das halt so.
Jetzt ist so Fokus ja ein Thema, das als Frage aufkommen kann bei all dem, was du tust, ne? Mit Online-Shops, mit den Produktionen und eben jetzt auch noch einem Studiobetrieb, Weiterbildung und keine Ahnung was. Wie gehst du für dich an dieses Thema ran, jetzt auch aus einer unternehmerischen Perspektive? Also ja, es ist mir klar, dass es nicht irgendwie, also dir ums Geld geht, das hast du vorhin gesagt und das ist, glaube ich, auch für Leute, die jetzt in die Medien gehen, ist das in der Regel nicht der Grund, dass sie irgendwie besonders viel Geld verdienen wollen. Das ist bei uns ja jetzt nicht anders. Aber nichtsdestotrotz muss man irgendwie gucken, wo bleibt man mit seiner Energie? Wo setzt man Fokus? Ich weiß, dass wir dieses Thema mal vor ein paar Jahren hatten, dass wir gesprochen haben und ich sage, hattest du irgendwie so unterstellt sozusagen, dass ich ja auch haufenweise Sachen machen würde. Und ich habe gesagt, nee, eigentlich, ich mache genau eine Sache und du hast sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmungen. Wie gehst du damit um? Wie setzt du deinen Fokus? Wechselt der von Zeit zu Zeit oder hast du ein klares Fokusthema?
Mein Fokusthema, also mein Hauptfokus ist YouTube. Also mein Hauptfokus ist auf jeden Fall YouTube und der Space, den wir haben. Und ich versuche, dass alle anderen Themen irgendwie so andocken an dieses Thema und versuche da immer so einen gegenseitigen Mehrwert herzustellen. Und darüber finde ich meinen Fokus. Ich habe aber auch bei mir klare Fokustage. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Drehtag habe, ist das ein 100%iger Drehtag. Und ich organisiere auch alles drumherum, dass ich sage, okay, bei mir ist zum Beispiel jede Woche Freitag, das wissen auch meine Zuschauer inzwischen, freitags drehe ich GoTools. Immer. Jede Woche. Außer ich habe mal Urlaub, ja, das ist ganz bewusst, du weißt, was ich meine. Aber das ist genau das. Und genauso ist es bei Helden der Werkstatt, hat einen festen Drehtag. Und manchmal mache ich auch so halbe Fokustage, aber ich bin immer sehr, sehr stark im Fokus. Und jetzt kann man sagen, Mensch, wie macht er das alles und so weiter. Mein persönlicher Hauptfokus, neben jetzt, es ist eigentlich YouTube, ist es bei mir, Mitarbeiter auszubilden. Das klingt zwar sehr komisch, aber wer will eigentlich YouTube machen? Aber ich befreie mich, habe mich mit der Zeit immer mehr befreit von Themen, die mir weniger Spaß machen oder die ich nicht so für mich persönlich nicht so wichtig finde. Wie zum Beispiel, ich liebe Videoschnitt, ja. Ich mache das selber total gerne. Ich kann da mich reinhören. Ich kann mich dann After Effects da Stunden, Tage, Wochen lang reintun, um dann einen Effekt zu machen. Ja, ich weiß noch ganz genau, ich habe für Helden der Werkstatt mal so eine drehende Weltkugel gemacht und da so ein kleines Video gemacht. Habe ich mich, glaube ich, 2 Wochen in eine richtig reingetan. Aber das ist nicht mein Fokus. Also habe ich irgendwann gesagt, okay, ich hole mir Leute rein und die wiederum bilde ich in bestimmten Themen noch aus. Die muss ich im Videoschnitt nicht ausbilden, aber wie macht man eine Dramaturgie in einem Video? Wie setzt man eine Hook auch als als Cutter richtig? Oder wie organisiere ich mich eigentlich als Cutter? Das sind Sachen, die ich den Leuten beibringe. Und das Thema Organisation ist ein Riesenthema, was die meisten Leute, die hier reinkommen, eben nicht können und völlig unterschätzt haben, wie stark ich mich organisiere, weil es ist auch eine Frage, vielleicht eine Kleinigkeit aus dem Nähkästchen, ja? Die Frage ist immer, wie kommunizieren meine Mitarbeiter mit mir? Sie wissen, ich habe eine Auffassungsgabe von der Stubenfliege und genauso viel Zeit. Das heißt also, ich bekomme keine Nachrichten. Mensch, Sebastian, wir haben hier ein cooles Thema. Ich weiß nicht so richtig, wollen wir vielleicht das oder das machen und so weiter. Sondern Nachrichten bekomme ich nicht mehr, weil sie wissen genau, ich antworte eh nicht drauf. Sondern ich bekomme Nachricht, Sebastian, ich habe eine Videoidee A, da, B, die, C, die. Soll ich A, B oder C machen? Und dann bekommen sie von mir einen Buchstaben, B. Oder C.
Ja.
Und dann heißt es umsetzen und dann geht es halt weiter, wenn Sie eine Entscheidung brauchen. Das ist aber auch ein Learning. Ja. Aber ich komme jetzt ein bisschen von deiner Frage eigentlich ab, wo mein Fokus ist. Aber hauptsächlich, ich lebe halt für YouTube und für das Thema Reichweite und Medien, weil ich das total interessant finde.
Ja, das verstehe ich gut. Und ich glaube, dass diesen Fokus zu setzen Was du sagst, ne, auch zu delegieren. Darüber hatten wir ja 2019 damals gesprochen, zum Thema, ne, Mitarbeitende und so weiter, dazu zu holen. Da hattest du mit dem Gedanken gerade gespielt. Ich weiß gar nicht, ob du schon die ersten Bewerbungsgespräche geführt hattest, aber so
Nee.
einen Cutter, dazu zu holen.
Naja.
Es war auf jeden Fall, stand bei dir auf der Agenda oder in dem Gedanken, das zu tun. Und mir geht es genau wie dir, dass auch Videoschnitt was ist, was ich wahnsinnig gerne gemacht habe. Ist quasi mein Anfang, ne? Also ich habe mir mein Studium finanziert mit Videoschnitt
Ja.
irgendwie. DVDs schneiden für die Absolventen der Bundesagentur für Arbeit, Pipapo, irgendwelche Künstlergedöns. Das hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht, aber es ist halt was, was man sehr gut delegieren kann. Und ich musste gerade so lachen, als du sagtest, ja, die Leute, den Videoschnitt brauchst du den Leuten nicht mit beibringen, aber Dramaturgie. Also, naja, also genau genommen ist Videoschnitt für mich ausschließlich Dramaturgie.
Ja, na
Und
klar.
dann wurde mir klar, dass du meinst, die Tools bedienen, aber ja, das fand ich immer sehr,
Ja,
sehr lustig.
also bei mir zum Beispiel ist es so, die Cutter, die hier reinkommen, die können meistens sehr gut schneiden. Also das Handwerkliche können die. Die können auch
Die
mal
wissen, welche
sowas.
Knöpfe sie drücken müssen, meinst du?
Ja, klar. Also,
Hm.
aber ich kann, wenn ich denen genau sage, wie sie was machen sollen, das funktioniert. Und sie haben häufig im Privaten auch schon mal was geschnitten oder auch irgendwo woanders mal was gemacht. Aber so wie wir Videos brauchen, ja, wie es bei dir ist oder bei mir, ist es häufig so, dass sie das erst noch lernen müssen. Dass sie zwar dieses Handwerkzeug haben, aber dieses Dramaturgische, ja, was eigentlich für mich Videoschnitt ist. Und zwar nicht das Handwerkliche. Das Handwerkliche finde ich gar nicht so wichtig. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich
Ja.
habe mehrere Cutter und ich habe einen Cutter, der einen sehr natürlichen Zugang hat zu Dramaturgie und das gar nicht, also es kaum gelernt hat. Und nicht so gut cutten kann wie die anderen, also das reine Handwerkliche. Aber die Videos fühlen sich etwas organischer an und irgendwie nochmal anders an. Das hat also schon auch damit was zu tun. Aber viele, viele Bewerber, die ich habe, sagen, ey Mensch, ich kann super cutten, kann ich nicht bei dir anfangen? Und dann ist es aber das Bedienen von Premiere, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht.
Nee, das ist so, wie wenn du sagst, ich kann gut schreiben, weil ich kann Word besonders gut bedienen. Und es ist
Genau.
einfach so,
Ja.
nee, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Dass du die Tasten auf der Tastatur findest, ist nicht die Herausforderung. Das ist
Ja.
nicht der Job. Ich hatte eine Schnittdozentin in der Uni, die konnte Avid, also wir haben damals auf Avid gelernt, oh Gott, don't get me started, aber die konnte nicht Avid bedienen. Die stand neben dir und hat dir gesagt, nein, 6 Frames zurück. Na, also so im Sinne von, die musste das Tool nicht bedienen, weil die hatte immer einen Schnittassistenten oder eine Schnittassistenz, die ihr geholfen hat, also die das Tool für sie bedient hat. Ne?
Ja.
Und das ist ja heutzutage beim Spielfilm vielleicht noch so, ne? Aber in der Regel in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, natürlich gar nicht so. Jetzt mache ich wieder eine so dieser großen Aussagen, die natürlich völliger Bullshit sind, in der Plattheit, aber es gibt halt sehr, sehr wenige Leute in Deutschland, die gute Geschichten erzählen können. Und das ist bei Cuttern leider nichts anderes, ne? Und die meisten schneiden, also die meisten besseren Cutter schneiden auf Rhythmus, im Sinne von, die sind Musiker sozusagen, also die verstehen das Tempo und den Beat und können darüber organisch, das, was du meinst, mit organischen Videos machen, ne? Also wo du merkst, dass ne, irgendwie der Rhythmus des Videos den Schnitt bestimmt und dadurch, dass sich sehr, sehr flüssig anfühlt.
Ja.
Das ist nur die Vorstufe.
Ja.
Das wirklich Entscheidende ist halt am Ende die Geschichte zu erzählen und ja, diesen Fluss in eine Richtung zu lenken. Also nicht nur ein fließendes Gewässer zu haben, sondern das in die Bahnen zu lenken, in denen du es brauchst, mit den Höhen und Tiefen, die es braucht. Und dabei auch an ein Nutzungsverhalten anzupassen, das eben moderner ist. Ne? Also nicht, ich fange an mit dem Establisher, weil ich muss ja erstmal Kontext geben. Oder dieses, oh Gott, Hanna hatte vor ein paar Jahren mal angefangen für Hund, Katze, Maus zu moderieren. Oder dann habe ich so die erste Folge, also die gemacht hat, gesehen und gesagt, sag mal, denken die, wir sind dumm? Alle 5 Minuten wiederholst du, wo du gerade bist und was gerade passiert. Und dann war sie so, naja, es ist Fernsehen. Und ich war so, right. Die Leute zappen an jeder Stelle rein. Du weißt ja nicht, ob sie von Anfang an gucken.
Ja.
Und das heißt, du musst ständig diese Reminder setzen, was gerade passiert. Was für jemanden, der von Anfang an schaut, natürlich absolut absurd ist. Und du guckst dir das an und denkst dir so, ja, ich habe jetzt verstanden, dass du auf dem Berg stehst. Und ich sehe es auch. Aber klar, ne, so für dieses andere Nutzungsverhalten. Und das aber, ne, umgekehrt auch für Online. Also Leute, die sagen, ja, ich kann Film schneiden, alles das Gleiche.
Nee.
Nee, nee, wirklich gar nicht. Ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Also da hatte ich auch so oft in Workshops, dass dann irgendwie so Cutter da so waren, die waren so, ja, also es ist ja alles genauso wie bei uns auch, wie wir es vom Fernsehen kennen. So, Leute, dann habt ihr echt nicht gut zugehört. Ist einfach wirklich ganz anders.
Wenn ich da mal ganz kurz rein kann, wir haben immer wieder natürlich Bewerber, die bei uns anfangen wollen. Und ich habe auch regelmäßig Leute, die vorher beim Fernsehen gearbeitet haben. Und gerade wenn du vorher beim Fernsehen oder beim Film gearbeitet hast, habe ich immer einen sehr kritischen Blick darauf, weil je länger du dort gearbeitet hast, umso schwieriger ist der Einstieg Richtung YouTube, weil du eine ganz andere Pace hast. Gerade vorhin, also aus dem Nähkästchen, vorhin hatte ich eine Bewerberin hier, heute war ja Bewerber da, und der Bewerber hat gesagt, sag mal, habe ich gefragt, wie lange brauchst du eigentlich für so ein 10-Minuten-Video? Und dann sagt er so, naja, also so im Schnitt eine Woche. Und dann sag ich so, puh, das ist schwierig. Eine Woche? Ja. Nee, das funktioniert nicht. Und das ist aber für viele im Fernsehen ganz normal, genauso wie, dass man sagt, okay, für 10, 15 Minuten drehe ich halt einen ganzen Tag. Und das sind Sachen, die bei uns einfach nicht funktionieren. Und deswegen ist es so, dass ich grundsätzlich sehr skeptisch bin bei Leuten, die lange Fernsehen gewohnt sind, ob sie sich umgewöhnen können oder ob das Sinn macht. Und häufig frage ich auch, bist du der Meinung, dass du das wirklich willst? Also willst du auf einmal mit der dreifach, vierfachen Pace arbeiten und bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Und das ist gar nicht so einfach. Ja? Aber andererseits glaube ich, diejenigen, die bei uns mal gearbeitet haben, sowohl bei dir als bei mir, wenn die zum Fernsehen, hatte ich gerade, nein. Nein, ganz einfach nein. Also entweder sagst du, okay, ich will jetzt Beamter werden, oder du sagst einfach, ich kündige nach 1-2 Monaten, genau das auch passiert.
Ja, total. Es ist eine Sache, es gibt Lebensabschnitte für alles.
Absolut.
Und auch, ich sag mal, dass das Angestellten-Dasein oder das Beamten-Dasein ist für eine bestimmte Phase im Leben total das Richtige für ganz viele Menschen. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch dafür gemacht ist, irgendwie selbstständig zu sein, Freelancer zu sein oder Unternehmer oder sowas. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes oder Schlechtes, aber...
Nein.
Ich glaube, das, es führt jetzt ein bisschen weit, aber so unser Bildungssystem ist ja auch jetzt wirklich einfach nicht darauf ausgelegt und so, aber anyway. Ich finde es total, total schön, was du zum Thema Fokus gesagt hast und auch das, was du vorhin gesagt hast zum Thema Go-Tools, ne, sich... Also Spaß als eine KPI zu setzen, ist, glaube ich, etwas, das sehr, sehr gesund ist für eine lange Arbeit an einem Projekt und auch hilft, mal wirklich mit einem neuen Blick drauf zu schauen. Ich fand es sehr schön, dass du Effizienz und Spaß quasi synonym benutzt hast.
Ja.
Das ist, glaube ich, sehr inspirierend für YouTube.
Ja. Also das, man sollte mal überlegen, na klar, es ist Effizienz und Fokus ein tolles Thema, aber damit begeistere ich doch keinen. Ja? Also wenn ich jetzt sage, Leute, lasst uns effizienter sein, hört sich erstmal nach Sparen an. Ja? Und darum geht es aber eigentlich gar nicht. Wir wollen nicht weniger Geld ausgeben, sondern wir wollen die richtigen Sachen machen und davon mehr.
Ja.
Und das mündet bei uns eben in Spaß. Weil wir haben auch intern überlegt, Mensch, was war letztes Jahr das, was uns wirklich geärgert hat? Oder was hat uns so Energie genommen? Ja? Und diese Energieräuber, die versuche ich jetzt momentan aus dem Weg zu schaffen. Deswegen ist auch die ersten 2 Monate dieses Jahres sind super anstrengend, weil wir ganz viele Sachen anders machen. Für den Zuschauer ändert sich erstmal gar nichts, aber wir intern schaffen so viele neue Prozesse, so viele neue Arbeitsweisen, um uns auch von einigen Themen halt zu trennen.
Nice. Sebastian, vielen Dank für das spannende Gespräch und die spannenden Einblicke sowohl in dein Unternehmertum als auch in euer GoTools-Projekt und die Erfolge, die ihr damit erzielt. Es war eine große Freude, dir zuzuhören. Danke dir auf jeden Fall.
Gerne und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Mit Sicherheit. Ich glaube, es gibt noch viele Themen, über die wir sprechen können.